Einen wunderschönen guten Morgen. Wie schön, dass wir uns treffen dürfen, Gottesdienst zu feiern. Irgendwie, das kann man so, wenn ein Prediger das so einleitend sagt, ist das so, hat man schon tausendmal gehört, wie schön. Aber irgendwie in dieser Zeit bekommen diese Worte, finde ich, ein anderes Gewicht. Ja? Und auch wieder ein paar mehr, die wir reinlassen dürfen. Und wie schön, dass wir zusammen sein dürfen und Gott anzubeten. Und natürlich auch, wie schön, dass alle zu Hause an den Geräten das miterleben können und auch Teil dieses Gottesdienstes sind. Jemand sagte mal, dann ist man ja gar nicht so richtig Teil des Gottesdienstes. Naja, das ist ja eine Wertung. Ne? Ich habe auch hier mal jemand gehört, Kirchen, die eine Empore hätten, auch da wäre man nicht richtig Teil des Gottesdienstes. Kann man natürlich so sehen, aber muss man nicht. Ne? Kann man ja auch anders sehen. Wir sind unterwegs mit Jesus in dieser Predigtreihe und schauen uns heute mal eine spannende Sache an. Jesus beruft sein Team und wir lesen miteinander Gottes Wort aus Lukas 6, die Verse 12 bis 14. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, dem er auch den Beinamen Petrus gab, dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, den man den Zeloten nannte, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Ischariot, der zum Verräter wurde. Ich finde, diesen Gedanken, dass Jesus uns in seine Jüngerschaft beruft, als Team, in Teams, würde man heute sagen. Damals war es dieses erste Team. Und heute, wenn wir die Gemeinde Jesu so sehen, in jeder Stadt, in jedem Land, dann kann man sagen, Gott hat verschiedene Teams zusammengestellt. Jesus beruft uns als Team. Er hatte etliche Jünger. Und aus dem Kreis dieser Jünger, Jünger waren alle die, die an ihn glaubten, die seine Lehre mochten, die ihn gerne hörten, aus dem Kreis dieser Jünger wird dann nochmal ein besonderer Zwölferkreis berufen, nämlich die Apostel. Eine ganz, ganz wichtige Urgruppe, die eine große Rolle spielt in der Kirche bis zum heutigen Tag. Und diese Auswahl geschah nicht willkürlich. Wenn man jetzt aus dem Kreis von Jüngern einen Zwölferkreis auswählen will, dann kann man natürlich überlegen, kommt mal alle her, wer könnte sich das denn vorstellen? Wer hat denn die Zeit und den Freiraum? Oder man könnte auch das auslosen, damit sich keiner doof fühlt und sagt, ich bin übergangen worden, wieso wählt er jetzt den aus und wählt nicht mich aus? Könnte man vielleicht ne, so Streichholz ziehen oder Münze werfen oder... Nein, Jesus wählt Leute aus, nicht willkürlich. Nein, er betet zuvor eine ganze Nacht. Das zeigt uns die Brisanz, das zeigt uns, wie wichtig ihm das war. Eine ganze Nacht verbringt er mit seinem Vater und am nächsten Tag beruft er diese 12 Apostel aus der Schar seiner Jünger. Und ich möchte das einfach so unterstreichen, weil ich glaube, auch gerade in dieser Zeit, wo Gemeinde und unser Team sich auch manchmal schwierig gestaltet durch Corona. Man kann nicht hier nicht hin, man kann da nicht hin. Zoom-Meetings, manche tun sich schwer und sagen, Mensch, das ist doch nicht das Gleiche. Und einfach nochmal diesen Gedanken aufleben zu lassen in unseren Herzen. Jesus beruft nicht nur zu sich, sondern er beruft zur Gemeinschaft miteinander. Das ist eins, die Berufung zu Jesus und die Berufung als Team, die Berufung zur Gemeinschaft miteinander, das ist eins. Und wisst ihr was? Ich glaube, auch ohne Corona ist es ganz wichtig, dass man sich das mal wieder anguckt, weil wir leben ja in einer Welt, die hat gewisse Strömungen so von dem, was wie Menschen leben wollen. Wir als Deutsche haben zwei Diktaturen hinter uns. Und beide Diktaturen waren schlimm und beide hatten eins gemeinsam, nämlich den Kollektivismus. Was ist Kollektivismus? Nun, das ist eine Art des Zusammenlebens. Ich überspitze es mal ein bisschen im Extremkollektivismus. Du bist ein Dreck und dein Volk ist alles. Und du stirbst gerne für dein Volk oder für deine Familie oder für deinen Fußballclub, keine Ahnung. Aber du bist nicht wichtig. Sondern du gehörst zu etwas Großem und das war ein fürchterliches Extrem und das hat Menschen zerstört. Das ist dem Evangelium völlig fremd. Das, was wir heute haben, ist dem Evangelium aber nicht näher im Zeitgeist. Es ist genau das Gegenteil. Es ist der völlige Individualismus. Du bist wichtig. Hauptsache, dir geht's gut. Hauptsache, du führst ein erfülltes Leben. Und da musst du nicht so sehr auf andere achten. Hauptsache, du bist wichtig. Es ist das andere Extrem. Auch nicht gut. Und deswegen möchte ich uns noch einmal vor Augen führen und führt Jesus uns hier vor Augen. Jüngerschaft ist nicht nur ich und der Herr Jesus. Das ist, was in den Predigten viel, viel dicker rüberkommt. Ja, auch in meinen. Ja? Ich und der Herr Jesus. Ach, der Herr Jesus ist so toll und er ist mit mir unterwegs und ich lerne von Jesus und ich bin sein Jünger und ja, ich gehe auch schon mal in eine Gemeinde. Sondern dieses als Team berufen zu sein zur Jüngerschaft mit Jesus. Ganz individuell, ich und er, jawohl. Aber eben auch diesen Gedanken gleichzeitig, sowohl als auch, wir machen das als Team, nicht nur individuell. Denn Jesus möchte uns Dinge beibringen. In Jüngerschaft möchte er uns Dinge lehren. Das geht nur miteinander. Das geht nicht nur mit dir und dem Herrn Jesus. Da stehen eine Menge spannende Sachen auf dem Lehrplan in der Jüngerschaft. Wollt ihr mal ein paar Unterrichtsfächer hören? Da gibt es zum Beispiel liebevoller Umgang. Da gibt es das Fach Empathie. Zuhören können, vergeben, schwache tragen, ist immer so schwer, wenn keine da sind. Oder, so, oder ist es so leicht, wenn keine da sind, darüber zu reden, wie wir die Schwachen tragen sollten. Ne? Erst wenn die dann da sind, dann geht's aufs Kreuz. Andere nicht richten, den anderen höher achten als mich selbst. Schwieriges aushalten, sich zurücknehmen können, sich einordnen können. Da ist ein ganz voller Lehrplan von Dingen, die Jesus uns beibringen möchte in Jüngerschaft, wo er uns auch ändern möchte. Und die gehen eben nur, wenn wir miteinander verbindlich unterwegs sind. Und deshalb, finde ich, dürfen wir uns auch diese Frage mal ganz neu stellen und das auch immer wieder mal festmachen. In welches seiner Teams hat Jesus mich eigentlich berufen? Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, mit der jeder Jünger Jesu unterwegs sein sollte. In welches seiner Teams hat Jesus mich eigentlich berufen? Und gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo vielleicht das Team auch ruhen muss oder nur noch ein Minimum geht von dem, was vorher ging, als Team unterwegs zu sein, ein Arbeitszweig in der Gemeinde oder Hausgast oder was weiß ich denn, gerade in dieser Zeit diese Frage zu bewegen. In welches Team hat er mich gestellt? Ja, wir müssen gerade Abstand halten, aber ich möchte hier auch mahnen, dass wir diese Gewohnheiten nicht zementieren, sondern dass wir wirklich diesen Ausnahmezustand erkennen und sobald wir können, wieder in Gemeinschaft unterwegs sind, wie gewohnt. Ja, es ist eine gute Gewohnheit, dass wir uns treffen, dass wir miteinander beten, dass wir austauschen, dass wir als Teams miteinander arbeiten in einem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Das sollten wir niemals aus den Augen verlieren. Ich habe mit einem Christ gesprochen vor einiger Zeit und er sagte, ach ja, ich finde das alles gar nicht so schlimm und weißt du, bei uns in der Gemeinde ist sowieso nicht so pralle, dass so auch die Predigten ist nicht so meins. Jetzt kann ich, ich sag mal die Namen nicht, aber jetzt kann ich die größten Stars der Szene höre ich mich jetzt sonntags morgens an und so und boah, es ist ja schon klasse und krass und so, ne? Und hey, es ist sehr gut, sich alle möglichen Leute anzuhören. Das ist wirklich, wirklich prima. Aber ich habe ihm gesagt, es wäre schon gut, wenn du dich in deiner Gemeinde, wenn du dich einwählst, wenn du dabei bist. Oder einfach mal die Frage bewegst, hat Gott mich dorthin gestellt oder habe ich hier was falsch verstanden? Aber ich glaube, das ist eine Jüngerschaftsfrage, die jeder zu klären hat. Jesus beruft nicht nur dich, sondern er beruft ein Team und er stellt uns zusammen. Und das ist für Jüngerschaft ganz, ganz wichtig. Und es ist sogar noch mehr als Freundschaft, von der wir schon gehört haben. Freundschaft ist genial. Ja? Manchmal ist es ja auch wirklich schwierig. Paulus hat diese Redewendung, einander in Liebe ertragen. Das ist ja auch, ja? Wo es so ganz, ganz schwierig ist. Aber ganz genau aus dem Grund stellt er uns zusammen. Lasst uns die guten Gewohnheiten der Jüngerschaft nicht vergessen in dieser Ausnahmezeit. Das ist mein Plädoyer. In Lukas 4, Vers 16 heißt es, und Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Ja, sei wie Jesus, bleib bei deinen guten Gewohnheiten, das möchte ich gerne sagen. Und sei mit dieser Frage unterwegs, die darf auch immer mal wieder neu gestellt werden. Wo genau hat Gott mich eigentlich hingestellt? Wenn ich mir dieses Team angucke, das Jesus sich da zusammengestellt hat, dann muss ich sagen, es ist schon eine explosive Mischung. Also wenn ich Berater wäre an der Seite Jesu, hätte ich gesagt, weißt du, Herr Jesus, jetzt mal von Mensch zu Mensch, ich glaube, ich würde lieber noch eine Nacht beten. Also ich glaube, das hast du noch nicht ganz durch. Also ganz ehrlich, ich hätte die Jungs nicht genommen. Ja? Vor allen Dingen nicht in der Zusammensetzung. Ich habe euch deswegen auch mal das nicht abgekürzt, sondern mal alle Namen vorgelesen und möchte ein oder zwei gleich kommentieren. Das war keine homogene Gruppe. Da fehlte jede Homogenität, außer dass sie alles Männer waren, zugegeben. Aber ansonsten keinerlei Homogenität, sondern, und es ist schon interessant, dass auch gerade heutzutage in der Zeit des Individualismus, dass viele Gemeindekonzepte auch sehr in die Richtung schwenken, zu sagen, wir wollen diese Art von Menschen sein und erreichen. Da mag ja was dran sein, sich darüber Gedanken zu machen. Aber solange wir das hier nicht vergessen, dass Jesus nämlich auch bewusst das Gegenteil tut. Er stellt Leute zusammen. Ich habe sowieso schon mal überlegt, wenn ich noch mal eine Gemeinde gründen sollte, ich glaube, ich würde sagen, wäre doch schön, wenn da nur BVB-Fans wären, oder? Von hier nach gestern. Willst du doch im Gottesdienst kein Bayern begegnen? Na, ist doch so. Ja? Wir hätten doch viel mehr Einheit. Wir hätten viel mehr Einheit, viel mehr Freundschaft. Wir hätten viel mehr miteinander zu reden. Und dann dieses dumme Grinsen heute Morgen von diesem... Ne? Müssten wir alles nicht haben. Oder, ja gut, Fußball ist nicht so wichtig, ja, eingeräumt. Sagen wir mal aber auch so politisch. Eine Gemeinde, die nur so aus Sozialromantikern, wie ich selber einer bin, besteht, die die Armen auf dem Herzen haben, die sagen, das ist nicht auszuhalten, wie die Schere von Reich und Arm immer weiter auseinandergeht, das Unrecht ist so, dann nur so eine. Dann haben wir Einheit, dann können wir uns alle gut leiden. Und ich weise darauf hin, Jesus tut genau das Gegenteil. Er beruft eine Gruppe zusammen, das ist eine absolut explosive Mischung, eben darum, weil hier ein totales Schleifungs- und Ergänzungspotenzial besteht. Auf der einen Seite das Schleifen, wir werden verändert, er möchte uns dadurch verändern im Umgang mit Menschen. Und Ergänzung, er hat uns ganz unterschiedlich aufgestellt. Und wenn wir in Ergänzung, in Einheit unterwegs sind, können wir so viel mehr erreichen. Also zwei Beispiele nur seien genannt. Matthäus, Levi, der Zöllner, über den werden wir nochmal eine eigene Predigt hören, da gehen wir nochmal chronologisch einen Schritt zurück in seinen Anfang, aber der ist dabei. Und Simon, genannt der Zelot. Also diese beiden in einem Team, lasst mich euch mal was sagen, das geht gar nicht. Zöllner waren für jeden Juden Abschaum. Abschaum. Und je frommer der Jude, desto mehr war ein Zöllner Abschaum. Zöllner, man sagt ja auch Zöllner und Sünder. So, ein Atemzug. Zöllner und Sünder. Zöllner waren das Allerletzte. Jetzt darf man nicht heute an Zoll denken und an Steuerbeamte und sagen, naja, so gern habe ich es auch nicht. Kann ich die Leute damals schon verstehen? Nein, nein, das kannst du nicht vergleichen. Das ist was völlig, völlig, völlig anderes. Hier hast du eine römische Besatzungsmacht, die das Land ausbluten lässt, die das Land aushungern lässt, die alles rausholt, was sie rausholen kann. Und jeder Jude, der als Kollaborateur auftritt, der kann eine Zollstelle ersteigern und da wird ein Betrag festgelegt. Das geht nicht, je nachdem, wie viel du verdient hast oder wie reich deine Ernte war. Da wird ein fester Betrag festgelegt zwischen dem Zöllner und dem Römer, was er da abzugeben hat, was er aus den Leuten rauszuholen hat und was er für sich noch will, das kann er noch draufschlagen. Sie haben, es waren Parasiten, es waren Volksverräter, es waren wirklich ganz, ganz üble Menschen ohne Gewissen, die sich von den Römern da missbrauchen ließen. Ja, und dann hattest du die Zeloten. Die Zeloten, Eiferer heißt das übersetzt, das war die radikalste Partei. Die waren so eine Mischung aus orthodoxem Judentum und RAF. Ja, nee, das ist, ich meine das schon, das ist kein Witz. Also die machten Anschläge, ja. Wenn dann ein paar Römer gingen und so, dann kamen sie aus den Bergen und stachen alles ab und im Namen Gottes, sie wollten dieses Land von den Römern befreien. Sie waren hochmilitant. Und interessanterweise, sie töteten und hassten nicht nur Römer, sondern jeder, der es mit ihnen hielt, jeder, der schon zu moderat war in seiner Meinung den Römern gegenüber, war bedroht von den Zeloten. Zeloten müssten es lieben, Zöllner zu töten. Das ist genau das Klientel, ja, das hier aufeinanderprallt. Sie bekehren sich, sie kommen zu Jesus, werden seine Jünger, glauben an ihn und er beruft wirklich zwei in ein Team, wo du denkst, auweia, wie soll das mal gut gehen? Die gute alte Wuppertaler Studienbibel kommentiert unseren Bibeltext, den wir heute angucken. Und das habe ich euch einfach mal als Zitat mitgebracht, weil ich finde das so auf den Punkt gebracht. Sie schreibt, diese Gruppe ins Leben zu rufen, war ein unglaubliches Wagnis. Doch in Christus gilt weder Galiläa noch Judäa, weder konservativ noch progressiv, weder Fischer noch Zöllner noch Zelot. Etwas Neues ist da. Boah, jetzt habe ich Gänsehaut. Krass, oder? Etwas Neues ist da. Und Jesus holt all diese Leute, beruft sie in sein Team. Dann gibt es noch zwei. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Mühe miteinander hatten. Ich unterstelle das jetzt mal. Das steht nicht explizit geschrieben. Und zwar Petrus und Thomas. Wenn ich mir die so angucke, diese Typen, ja, ich kann mir vorstellen, dass die sich manchmal ganz schön genervt haben. Petrus war ja dieser sehr impulsive Typ. Er redet, bevor er gedacht hat. Also er denkt laut. Ne? Es gibt ja so Menschen, gehöre ich übrigens auch zu, die denken ganz viel laut. Und es gibt so Leute, die sind so ganz anders, nämlich Thomas, die denken sehr gut nach, bevor sie reden. Ja? Und wägen ab und auch eher so skeptische Menschen. Und das Schlimmste an diesen Lautdenkern ist, dass sie oft instinktiv richtig liegen. Das ist fast provozierend. Ja? Petrus ist so ein Typ, der redet, bevor er groß gedacht hat. Er liegt oft instinktiv richtig. Ja, eine Situation, sie sitzen im Boot auf dem See Genezareth, ein Sturm, sie haben Riesenangst um ihr Leben. Dann kommt Jesus auf dem Wasser gegangen. La, 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 la. Sie schreien, sagt die Schrift, sie schreien, ein Gespenst. Also ihr braucht noch mal ein Kolleg, theologische Verständnis war auch noch nicht so weit geprägt, dass da Gespenster auf dem See Genezareth rumgingen, aber das war üblicher Aberglaube übrigens in dem Gebiet. Sie schreien, ein Gespenst. Jesus sagt, ja, also stell dir mal vor, total Angst, Panik, sterben und dann ein Gespenst. Und ich sage, hab keine Angst, ich bin es. Petrus aber sprach, wenn du es bist, sag, dass ich aufs Wasser kommen soll. Oh. Kann er erst mal ins Boot kommen? Kann er erst mal den Wind und die Wellen bitte stürmen? Wie typisch Petrus. Und nur Petrus erlebt eine Lektion des Glaubens und kein anderer. Und wir haben ja eine Geschichte in der Bibel über Gehen auf dem Wasser mit Jesus. Was für ein Ding. Das ist so typisch Petrus. Ich glaube, ich unterstelle, Thomas, der hat ganz schön die Augen verdreht. Thomas war so der Überprüfende, der Skeptische, der Sachen dreimal durchdacht hatte, der sehr hingegeben, bereit war, sein Leben zu geben, aber ja, so ein Grummelkopf irgendwie. Er hört, dass Jesus auferstanden sei von den Toten und er sagt diese unfassbaren Worte. Er sagt, wenn ich es nicht sehe, so werde ich nicht glauben. Boah, was für eine Festlegung. Was für eine Festlegung. Interessanterweise hat Jesus mit zwei Typen nach seiner Auferstehung nochmal ein Einzeldate. Da gibt es noch was zu besprechen. Nämlich einmal mit Thomas und einmal mit Petrus. Ja? Wenn ich es nicht glaube, werde ich es nicht sehen. Petrus hat leicht geglaubt. Petrus war immer schnell dabei, immer schnell, der Sponti. Und beide brauchen noch mal ein bisschen Nachhilfeunterricht. Beide in einem Team. Und also ich hätte den Thomas auch nicht genommen. Vor allem nicht zusammen mit dem Petrus. Aber wisst ihr, Jesus ist halt, er hat mit dem Vater gesprochen eine ganze Nacht. Wisst ihr, was aus Thomas wurde nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu und nach Pfingsten? Thomas ging als Apostel nach Indien. Er ist bis heute der Apostel der indischen Christen, der indischen Kirche. Und ich war zweimal in Indien, habe viele Freunde da und wir arbeiten dort als Verein. Und lasst mich euch sagen, wenn ich dort eins gelernt habe, ist es, nichts zu glauben, was ich nicht sehe. Dafür war er vorbereitet und war dann genau der richtige Mann am richtigen Platz. Jesus baut sein Team. Die Frage ist ja, der wir uns stellen müssen, ist Explosivität etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Nun, wenn wir Tunnel bauen wollen, ist es eine richtig gute Sache. Also einen Tunnel zu bauen heutzutage, so mit Spaten und Hacke und so, macht man nicht mehr, Gott sei Dank. Was für ein Aufwand, wir sprengen. Eine ungeheure Kraft. Ja, es ist gefährlich, das ist richtig. Es gibt Sprengmeister, das ist eine Berufsausbildung. Du musst schon wissen, was du machst. Nicht einfach, ach komm, mach mal reichlich rein, wird schon. Nee, du musst da ganz genau wissen, was du machst. Es ist ein Riesenrisiko. Und Angsthasen würden sagen, ja komm, lieber die Schippe wie früher. Da kann weniger passieren. Aber nein, man verzichtet nicht drauf. Man verzichtet auch nicht auf Strom in seinem Haus. Obwohl manchmal vielleicht die Sicherung durchgehen kann oder mal zwei Kabel aufeinander kommen, unabgeschirmt, weil es alt ist. Und Häuser brennen ab wegen schlechter Elektrizität. Aber trotzdem verzichten wir doch nicht drauf. Wir gehen das Risiko ein und wir versuchen, die Gefahren abzusichern. Beim Tunnelbau und auch beim Bau des Reiches Gottes. Jesus lässt sich auf Explosivität ein, wenn er seine Teams beruft. Ich finde, das ist wichtig zu wissen. Der Volksmund sagt, Gegensätze ziehen sich an. Und der Volksmund hat unfassbar recht. Gemeinsamkeiten verbinden uns als Menschen, das ist erstmal sehr schön. Aber Gegensätze sind so attraktiv, weil man spürt instinktiv, hier ist etwas in diesem Menschen, was ich nicht habe. Etwas, was mich komplettiert, etwas, was mich ergänzt. Ich mache ja sehr viele Trauungen in den letzten 11 Jahren und so an die 150, 200 Trauungen habe ich gemacht und immer wieder diese Gespräche mit den Brautpaaren und eins habe ich festgestellt, das ist für mich so ein Sprichwort, mein eigenes geworden. Das, worin Menschen sich am Anfang verlieben, ist das, was in der Ehe am meisten nervt. Also ich höre ganz selten Leute sagen, wir haben uns verliebt, weil wir einfach so total gleich sind. Nein, es ist etwas in dem anderen, was ich nicht habe. Etwas, wo ich instinktiv Ergänzung spüre. Und dann muss man das absichern, dann muss man im Gespräch bleiben, dann braucht man aber auf keinen Fall verzichten. Ergänzung ist was total Gutes. Es kann nerven, aber es ist viel zu holen. Wenn wir immer die Homogenität suchen, dann haben wir es sehr friedlich und sehr höflich, aber auch ein bisschen friedhöflich. Ja, es ist die Kraft dieser Ergänzung. Ne? Im Alten Testament steht ein genialer Vers, den kann man so hierfür nehmen, aber auch für vieles andere, eine Wahrheit in Sprüche 14, Vers 4. Guck mal hier. Wo keine Rinder sind, da bleibt die Krippe sauber. Die Kraft des Ochsen aber verschafft großen Gewinn. Also die Kraft des Ochsen, der zieht deinen Pflug und die Kühe geben dir Milch und es verschafft großen Gewinn. Aber ja, du wirst manchmal übel riechende, ich sag's mal griechisch, Skubalon, wegräumen müssen. Das ist nicht schön. Lieber keine Viehzeugs, lieber den Stall leer lassen und dann riecht das hier nicht so streng und ich muss nicht diese Exkremente hier. Nein, du willst diesen großen Gewinn. Ja? Schaff nicht deine Rinder ab. Ja? Verzichte nicht auf Ergänzung, verzichte nicht darauf. Jesus verzichtet nicht darauf, seine Gemeinde sehr, sehr heterogen, sehr unterschiedlich aufzustellen. Es hat einen Sinn, es ist richtig so, es bringt uns großen Gewinn. Dann möchte ich drittens noch feststellen, und das haben wir ja schon so ein bisschen auch jetzt zu hören bekommen, aber nochmal unterstreichen, Jesus beruft keine Superhelden, sondern ganz normale Leute. Die Frage nach Begabung, auch wenn man in der Gemeinde oder so nach Leuten sucht, die etwas leiten können oder etwas tun können, natürlich sind wir immer sehr schnell, ja, kann der das denn? Macht er das vielleicht auch beruflich, sowas ähnliches, oder ist er begabt? Und das darf ja auch alles mitgedacht werden, gehört ja alles mit auf den Tisch. Aber das scheint bei Jesus nicht ganz vorne gestanden zu haben. Auch charakterlich. Ne? Das eine ist ja die Begabung, das andere ist ja so der Charakter von Menschen. Keine Superhelden, sondern ganz normale Leute. In Lukas 6, Vers 16, so endete ja unser Text, wo man so ein bisschen fast stolpern möchte. Was? Der Letzte, der genannt wird, Judas Ischariot, der zum Verräter wurde. Judas Ischariot nicht, der ein Verräter war. Das möchte ich mal Wert drauf legen, auf den Wortlaut hier. Sondern der zum Verräter wurde. Er wählt Judas, obwohl Judas ein Riesenproblem mit Geld hat. Er hat ein Problem mit Geld, er hat ein Problem mit Gier. Was ist die Wurzel solcher Probleme? Ja, sehr oft ist es Versorgungsangst und ja, das liegt in unserer Kindheit. Und Jesus erwählt ihn mit dem Problem. Ich weiß, viele, viele sagen, Judas hat Jesus verraten am Ende für 30 Silberlinge, da ging es ihm nicht ums Geld. Er wollte quasi Jesu zwingen, sich jetzt zu erweisen und seine Herrschaft zu bringen. Ganz edle Motive, leider das falsche Mittel gewählt. Nein, nein, das ist nicht wahr. Judas war ein Dieb. Judas hatte ein Problem mit Geld. Es ist leider viel, viel einfacher. Es ist leider viel, viel einfacher. Wir wissen das vom Apostel Johannes. Da gab es diese Szene, wo Maria, die Schwester der Martha, ihn salbt mit einem ganz, ganz kostbaren Öl. Und Judas sagt, ah, das ist aber ganz schön extravagant, wie hier Worship gemacht wird. Also hier Jesus da mit diesem teuren Öl zu salben. Es gibt so viele Arme. Jesus ist gekommen, das Evangelium den Armen zu predigen. Das hätte man doch lieber verkaufen können und den Armen was geben sollen. Und wisst ihr was? Mein sozialromantisches Herz wäre erstmal angesprungen und hätte gesagt, boah, Judas, du bist echt mein Mann. Ja, finde ich nämlich auch. Aber Johannes sagt in 12, Vers 6, zerstört meine romantische kleine Welt und sagt, er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Krass. Jesus, hast du das nicht gewusst, als du die berufen hast? Du hast die ganze Nacht gebetet, dir einen da reinzuholen, der ganz offensichtlich seine Gier und seinen Geiz und seine Existenzängste, was auch immer dahinter steht. Er war ja vorher schon Jünger. Du hast von Versorgung gesprochen, Vögel des Himmels und Lilien auf dem Felde. Und das scheint er ja alles nicht kapiert zu haben, wenn er immer noch klauen muss, wenn er immer noch was für sich an die Seite schaffen muss. Jesus beruft den Mann mit seinem Problem. Weil Berufung zur Jüngerschaft heißt Berufung zur Veränderung. Jesus Jüngerschaft bedeutet nicht, dass Jesus sich die Besten auswählt, die ihm den meisten Vorteil bringen für seine Kirche, die er vorhat. Sondern Berufung zur Jüngerschaft heißt Berufung zur Veränderung. Jesus will uns verändern mit seiner Liebe, mit seinem Wort, mit seinem Zuspruch, mit seiner Freundschaft. Jesus will uns verändern, aber selbstverständlich muss das auch zugelassen werden. Und ich widerspreche auch ausdrücklich denen, die immer auslegen und sagen, naja, Judas war halt vorherbestimmt, das zu tun, deswegen hat er ihn ausgewählt. Man brauchte ja einen Verräter, Judas war ja vorherbestimmt. Also das ist nicht meine Schrifterkenntnis. Sondern Jesus sieht einmal seine 12 Apostel an, und er sagt in Matthäus 19, Vers 28, Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das war Judas Ischariots Berufung. Auf einem Thron zu sitzen in Ewigkeit. Bis in das Buch der Offenbarung, im Fundament der heiligen Stadt, sind die Namen der 12 Apostel. Das war seine Berufung. Dazu hatte Jesus ihn berufen und gesagt, folg mir nach, werd mein Apostel, mach dich mit mir auf den Weg und lass dich von mir verändern. Also mir macht das dolle Mut und wir stellen fest, Jesus beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Jüngerschaft nachdenken, über Nachfolge nachdenken. Jesus beruft nicht die Fähigen, sucht sich nicht die Coolsten raus, sondern er befähigt die Berufenen. Und dich hat er berufen, mich hat er berufen, ihm nachzufolgen. Und es gehört dazu, er will uns befähigen. Er will das Beste aus uns machen, rausholen. Er hat Dinge für uns vorbereitet. Es ist so ein spannender Weg mit Jesus. Ich möchte damit enden, dass ich noch ein paar Worte finde über die Kraft der gemeinsamen Vision, weil ich glaube, das ist für jedes Team ganz, ganz wichtig. Was hält uns eigentlich zusammen, wenn wir so explosiv sind? Klar, wir lernen, einander zu tragen und uns zurückzunehmen und so. Das ist alles gut und richtig. Aber was schweißt uns zusammen? Ich habe festgestellt, Gemeinsamkeiten schweißen zusammen und Andersartigkeiten ergänzen. Und jede Ehe und jede Gemeinde und jede Familie ist ja so das Zusammenspiel zwischen Gemeinsamkeiten und Andersartigkeiten. Zwischen was verbindet uns und was ergänzt uns. Und ich glaube, für jede Gemeinde gilt, so wie auch für diese erste Apostelkreis, da wo Jesus und sein Auftrag im Mittelpunkt stehen, da ist Einheit. Da, wo Jesus und sein Auftrag im Mittelpunkt stehen, da, wo wir Jesus lieben, wo sein Auftrag im Mittelpunkt stehen, da ist Einheit. Da sind wir nicht immer einer Meinung, aber da sind wir eines Sinnes. Nämlich, dass es darum geht, Jesus und sein Reich voranzubringen. Da können wir theologisch auch mal Dinge anders bewerten, wo Jesus im Mittelpunkt steht und sein Auftrag. Da ist eine ganz, ganz wunderbare Einheit. Und so auch unter diesen explosiven 12. Sie hatten eine ganz besondere Berufung. Dieser Zwölferkreis hat eine ganz besondere Berufung. Das wird heute leider manchmal vergessen. Sie waren berufen, Zeugen von Jesu Leben zu sein. Sie mussten von Anfang an dabei gewesen sein, von seinem Dienst. Zeugen seines Lebens und Zeugen seiner Auferstehung sollten sie sein. Sie sollten das Evangelium in alle Welt tragen, als die Apostel der Urkirche. Sie hatten die Leiterschaft in der Urgemeinde und, was ihr Auftrag war, sie haben die Verfassung des Neuen Testamentes begleitet und überwacht. Paulus wäre nicht im Neuen Testament und er hat die Hauptteile geschrieben, wenn nicht diese 12 gesagt hätten, wenn nicht ein Petrus gesagt hätte, ja, das ist okay. Petrus nennt einmal die Schriften des Paulus die Schriften, Scriptura. Ja, das ist okay. Das sind diese 12 Urapostel, die nicht nur damals apostolischen Dienst taten, sondern deren Namen noch geschrieben werden im Fundament der heiligen Stadt. Ich sage das, weil es heute so manche apostolische Strömungen wieder gibt, die sagen, wir brauchen wieder Apostel und das ist dann einer, der hat dann so mehrere Gemeinden und so. Alles wunderbar. Ich bin gegen nichts, was hilft. Und wo Reich Gottes gebaut wird, mit unterschiedlichen Ansätzen, toll. Aber bitte, wenn wir von Aposteln heute reden, nicht verwechseln mit den Aposteln des Lammes. Denn dann reden wir Neues Testament. Und wenn es heißt in der Apostelgeschichte, sie verharrten in der Lehre der Apostel, da ist nicht heute irgendein Apostel oder irgendein Prediger oder Pastor gemeint, sondern das heißt für uns heute, sie verharrten in den Schriften der Heiligen Schrift, in der Bibel. Das sind die, denen wir diese Heilige Schrift verdanken. Das ist dieses Uraposteltum. Was will ich sagen? Sie hatten einen gemeinsamen Auftrag. Sie hatten einen gemeinsamen Herrn, den sie geliebt haben. Und sie hatten einen gemeinsamen Auftrag. Und diese 12 haben wirklich die Welt aus den Angeln gehoben. Ja, haben wirklich die Welt aus den Angeln gehoben und haben einen so fantastischen Dienst gemacht. Die Kraft der gemeinsamen Vision. Wenn ich früher manches Mal in Gemeinden gegangen bin und um Hilfe gebeten war, weil es großen Streit gab und man stand kurz vor einer Spaltung oder so, dann habe ich immer versucht zu sagen, was bringt denn Einheit? Beide Seiten sagen, sie wollen die Einheit, aber die anderen sind das Problem. Das hast du in jedem Kaninchenzüchterverein so, in jedem Fußballclub, in jeder Gemeinde. Die anderen sind das Problem, ne? Und ich habe mir dann Zeit genommen, obwohl die eigentlich über Sachfragen diskutieren wollten, wenn ich eine Andacht machen durfte oder ein bisschen was Geistliches reinbringen durfte, zu sagen, es ist Jesus und sein Auftrag. Ich glaube, dass, wo das unser Herz erfüllt, können wir auch mal streiten miteinander, verstreiten, ringen um den richtigen Weg und können, gar keine Frage, nicht immer einer Meinung, aber eines Sinnes, das ist, wovon die Schrift spricht. Wenn Jesus und sein Auftrag im Mittelpunkt steht, dann geht was. Dann halten wir auch manches locker aus. Ja? Dann sind wir miteinander unterwegs, wir haben ein Lebensziel, wir haben eine Lebensberufung. Das hat diese 12 zusammengeschweißt. Und ich glaube, das schweißt Kirche und Gemeinde bis zum heutigen Tag zusammen. Und das wünsche ich mir auch von ganzem Herzen für unsere K3. Amen. Ich würde sehr gerne noch mit uns beten dürfen und wer mag, darf dazu gerne aufstehen. Jesus, du bist unser Herr, du bist unser Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus, haben wir heute schon miteinander gesungen. Und Jesus, ich möchte dir danken für dein Evangelium. Ich möchte dir danken, dass du gekommen bist und so viel gelehrt hast. Danke, Herr, dass du uns berufst und danke, dass ich nicht vollkommen sein muss, um von dir berufen zu sein. Ich möchte dich bitten für jeden, der heute Morgen zugehört hat, dass diese Frage, in welches Team hast du mich berufen, und das in unserem Herzen festzumachen, dass es nicht nur um dich und mich geht, sondern auch um das Team geht. Herr, dass du das heute ganz tief in unsere Herzen hineinlegst, als eine Saat, die aufgeht. Und danke, Jesus, für den Mut, den du uns machst, dass du uns befähigst, dass du uns veränderst. Herr, wir sind nicht perfekt. Wir sind Menschen in dieser gefallenen Welt und haben Grenzen und kommen mit manchem nicht klar und haben unsere Kämpfe, und du weißt das alles und du verstehst, weil du wahrer Mensch geworden bist. Aber danke, dass du uns an die Hand nimmst und dass du uns weiterführst und dass du weiter diesen Weg mit uns gehst und uns befähigst und uns veränderst. Und dafür vertrauen wir dir von ganzem Herzen. Amen.